Wie eröffnet sich, könnt ihr mich hören? Ja, gut. Wie eröffnet sich Veränderung, wenn du auf dein Leben schaust, in deinem Leben an bestimmten Stellen? Wie hat sich Veränderung sozusagen angebahnt? Ein ganz kurzen Moment mal überlegt, wie ist das bisher in deinem Leben gewesen? Wie hat sich Veränderung angebahnt? Ich bin davon überzeugt, dass einige unter uns jetzt gleich ganz konkrete Erinnerungen haben, weil die Veränderung von jetzt auf gleich kam. Als ob ein Schalter umgelegt wird. Da gehst du aus dem Haus, gehst über die Straße und wirst von einem Auto erfasst. Und schon ist komplett alles anders. Aber es gibt auch ein sich anbahnen, dass sich etwas langsam zeigt und eröffnet. Du merkst es erst so fast unscheinbar. Es fängt irgendwie an, ein wenig zu zwicken. Es wandert und wird mehr. Und nach stellst du fest, irgendwas ist in Veränderung in dir und es wird massiver. Und du gehst irgendwann zum Arzt, die meisten Männer später als Frauen. An der Stelle Hochachtung vor allen Frauen, die viel öfters einen Arzt aufsuchen. Wir Männer sind da eher vorsichtig, bis auf einige Ausnahmen. Ich gehöre zu den Vorsichtigen. Und dann bekommst du die Diagnose nach Untersuchung, nach Anamnese und nach all dem, was zusammengetragen wird. Und du weißt, von da an geht das Leben anders weiter. Also, was will ich sagen? Ich will sagen, dass das Leben ein Veränderungsprozess ist. Und wer meint, dass Veränderung nicht nötig ist, der müsste auf einen anderen Planeten auswandern. Es gehört dazu, wir werden alle älter. Wieder ist ein Jahr, wieder ein graues Haar. Und manchmal sind es dann mehr. Und ich sprach jetzt letztens vor ein paar Tagen von einem, der sagte mir, er hat 50% seiner Haare verloren. In relativ kurzer Zeit. Ich sage, wie schaffst du das? 50%? Wo sind denn die anderen 50? Wie zählst du die? Dann sagte er, der Herr hat jedes Haar auf meinem Haupt gezählt. Da sage ich, ja, das stimmt. Da steht im Wort Gottes, vollkommen richtig. Aber ich möchte es trotzdem aufgeschlossen bekommen. Wie kannst du das wissen, dass du noch 50% auf dem Haar hast? Also es gibt unglaublich viele Veränderungen, denen müssen wir uns stellen. Wir können davor weglaufen. Neulich sagte mir jemand, älter werden ist nichts für Feiglinge. Da ist was dran. Älter werden ist nichts für Feiglinge. Wie ist das aber bezogen auf geistliches Unterwegssein? Jesus nachfolgen. Wie ist das, wenn du diese Dimension jetzt mal aufrufst und sagst, was ist eigentlich an Veränderungen in meinem geistlichen Unterwegssein an der Hand Jesu? Wie sieht es da aus? Ist da auch diese Dynamik und dieses Ja, sozusagen in den nächsten Level zu gehen, in eine größere Tiefe zu steigen, ein noch stetiges und innigeres Zusammensein mit Jesus zu haben, in ihm bleiben, so wie vom letzten Sonntag nochmal aufnehmend? Ich bin der Weinstock, sagt Jesus dort, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer das ganz tief in sein Herz lässt, wer auf dem Weg ist, weiß, ohne Jesus, den gekreuzigt und auferstanden, ohne den Heiligen Geist, kann ich mich unglaublich bemühen. Aber ich werde nicht die Durchbrüche erleben, die mein Leben braucht. Ich werde nicht den Reichtum schöpfen, der in meinem Leben vorhanden ist, den Gott so gegeben hat. Ich werde die Gaben nicht kennenlernen. Ich werde damit mit diesen Gaben nicht wuchern. Ich werde nicht unterwegs sein. Du hast im Grunde genommen versteckt in deinen Taschen viel Saatgut. Und eigentlich soll dieses Saatgut ausgestreut werden. Bei den Menschen und unter den Menschen, unter denen du lebst. Wenn du dieses Saatgut aber bei dir behältst oder vielleicht gar nicht weißt, dass deine Taschen voll sind mit gutem Saatgut Gottes, mit seinem Wort, mit der Erkenntnis, mit Träumen, die er schenkt, mit Visionen, dann hat es Auswirkungen auf deine Umgebung. Denn die Entfaltung, die auch in ihnen stattfinden soll, dass nämlich Jesus Christus, den Sohn Gottes, kennenlernen, findet dann nicht durch diesen deinen Dienst statt. Und es verhindert sich eine Erneuerung, von der wir doch leben. Die wir doch brauchen. Ich könnte auch sagen, wir sind manchmal, wenn wir nicht aufpassen, egoistisch. Aber Gott bleibt dran an uns. Jesus bleibt dran, der Heilige Geist bleibt an uns dran. um uns immer wieder wach zu küssen. Ja, ich sage das so bewusst, das steht auch im Wort Gottes in einem Psalm, den werde ich jetzt aber nicht vorlesen, aber Gerechtigkeit und Friede, da wird davon gesprochen und die küssen sich. Das fand ich ein ganz tolles Bild. Ich wünsche euch, dass ihr euch heute Morgen von Jesus Christus, dem Auferstandenen, küssen lässt, übertragen gesprochen. Dass ihr merkt, dass er euch umarmt und dass er euch sagt, wie großartig liebevoll er euch sieht. Und das möchte ich gerne, weil das braucht unsere Zeit. Unsere Zeit hat sich auch von jetzt auf gleich so stark geändert. Das Volk Israel, das auserwählte Volk, ist bedroht durch Gewalt und durch Terror. Und wie es ist, wenn man sich dann wehrt, und das muss ja geschehen, weil wir Menschen bleiben, ja, da passieren Dinge, die insgesamt weltweit, da wo Krieg ist, da wo Terror ist, nicht gut sind. Und einer freut sich nicht darüber. Gott, der Herr, der uns Leben gegeben hat, freut sich nicht darüber. Ich bin davon überzeugt. Er ist zutiefst traurig über seine Kinder, dass sich wieder Leute Gewalt antun, dass sie sich umbringen, dass sie Bomben werfen. Und es nimmt zu weltweit. Und das kann uns, wenn wir nicht aufpassen, in eine Starrheit hineinführen, eine Traurigkeit, ja fast schon Depression. Und dagegen heißt es, aufstehen, die Knie, die wankenden Knie festhalten oder festmachen lassen von Gott und klar bekommen, Herr, ich bin bereit für den nächsten Auftrag, denn er kommt. Ich bin davon überzeugt, dass der nächste Auftrag für dich, die nächste Berufungsphase für dich von Gottes Seite bereit liegt. Es gilt nur, dass du sie auch abrufst, dass du bereit bist, ihn zu erleben. Wie passiert das? Ich habe den Text mitgebracht, einen Text aus Lukas 5, den viele von euch kennen. Und ich bitte euch, bitte schalte jetzt nicht ab. Schalte nicht ab, weil du ihn vielleicht schon sogar in deiner Sonntagsschulzeit, es gibt so eine Sonntagsschule, gab es früher. Das war eine Zeit, da sind die Kinder runtergegangen. Kinder runtergegangen, wie heute auch, und da hieß es Sonntagsschule, und da wurde vieles geschöpft aus dem Wort Gottes, was heute auch passiert, und den Kindern ins Herz gelegt. Und diese Geschichte gehört zu einem, ich glaube, die habe ich mit am meisten gehört, als ich Kind war. Lukas 5, 1 bis 12. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte Gottes Wort hören. So fängt die Geschichte an. Und da höre ich dann auch gleich auf, weil das ist ganz wichtig. Da ist Hunger unter den Menschen nach dem Wort Gottes. Das ist die beste Voraussetzung, dass Tiefgang und Berufung entdeckt wird für das eigene Leben. Und wenn man diese Freude am Wort Gottes und dieses Hören wollen und dieses Lesen wollen und dieses darüber miteinander sprechen wollen nicht mehr erlebt, dann geht etwas zurück an Freude, an Erwartung, an Stärkung für den Tag, an Perspektive für meine Nächsten, für meine Nächste, an Sicht, wie die Welt von Gott gedacht ist. Das, was wir im Gotteswort finden, ist, dass es ein Wegweiser ist durch das Leben zu ihm hin. Dass es ein Wegweiser ist von ihm zu uns, dass wir stabil bleiben und stabil werden. Ich brauche das angesprochene Wort von außen, was mir entgegenkommt durch das, dass ich es lese, durch das, dass es mir jemand vorliest und durch das, dass ich mit jemand darüber rede. Bist du in so einer Kleingruppe, bist du so in einer Gemeinschaft, wo du über das, was du liest im Wort Gottes, sprichst du mit Personen darüber? Betest du mit ihnen? Ja, wir haben ja gerade die Alpha-Kurse laufen. Und da ist ein Beispiel, was mir geblieben ist, dass eine junge Frau sich auf ihre Bibel von außen draufgenommen hat, bevor du liest, bete. So ein Zettel aufgeklebt. Bevor du aufstehst, bete. Also dieses Gebet, diese Haltung, so wie die Leute da zusammenkommen und von Jesu Seite etwas Großes erwarten, nämlich Gottes Wort hören wollen, das ist der allererste bleibende wichtige Schritt, den wir eigentlich jeden Tag erleben sollten. Entschuldigt, dass ich da so hängen bleibe. Aber es ist wichtig. Ich kenne auch Phasen in meinem Leben, wo Lesen des Wortes Gottes förmlich schwer war. Wo ich mich zwingen musste. Wo ich dann aber sagte, gut, ich tue es. Und diese Tage gibt es. Aber ich sage euch, wenn dann diese Tage sind, und die sind dazwischen, wo Gott dich so berührt, weil du weißt, das ist nicht nur ein Wort für die damaligen Lebenden, sondern es ist ein Wort durch die Zeit, weil Jesus gestern, heute und morgen derselbe ist und er ist das fleischgewordene Wort. Es ist ein Wort für mich. Stell dir vor, du lebst daran vorbei. Der größte Liebesbrief für dein Leben und du lebst da vorbei. Du hast ihn im Regal und du machst ihn nicht auf. Und du fragst dich immer, warum erlebe ich so wenig von Gott? Warum erlebe ich so wenig im Miteinander? Warum bin ich so sprachlos, was mein Glauben angeht? Warum ist es so trocken geworden? Warum kommen alte Gewohnheiten wieder von hinten rein? Mein Raum war doch, mein Leben war doch aufgeräumt. Es war alles sauber. Es war alles in Ordnung. Es war alles in Ordnung. Ich habe eine Freude gespürt. Ich habe zu Jesus Ja gesagt. Und ich sage dir, ich durfte mich sogar auf das Bekenntnis meines Glaubens taufen lassen. Aber irgendwie ist auf dem Weg diese Freude flöten gegangen. Ja, es war so viel Abwechslung, so viel auch Pflicht. Wir sind ja so pflichtbesessen, wir Deutschen. Es war so viel. Und dann waren es die Kinder oder dann war es die Freundschaft, dann war es der Arbeitsplatz. Alles das, es zieht. Und was auf der Strecke geblieben ist, ist, dass ich diesen Liebesbrief nicht geöffnet habe, der so wichtig ist. Denn er macht mir erstmal deutlich, wie sehr ich geliebt bin und diese Liebe, aus dieser Liebe kann mich keiner ziehen. Und er macht mir deutlich, was meine Berufung ist. Also in was hinein ich gesendet werden soll. Du hast einen Auftrag, egal wie alt du bist. Gott hat für dich einen Auftrag bereit. Entscheidend ist, dass du aber dich diesem Wort stellst, dass du dieses Wort liest. So durfte Jesus dieses Wort Gottes weitergeben. Und er machte deutlich zuallererst, dass sich die alttestamentliche Schrift erfüllt. In dieser Weise, dass er kurz davor ganz klar etwas formulierte, was ich hier nochmal sagen möchte aus Jesaja 61. Das hat Jesus gesagt in der Synagoge kurz davor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. So las Jesus aus der Schriftrolle, schloss sie und sagte, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. In Jesus eröffnet sich die totale Veränderung, die Wandlung. Gott unter uns, Gott ganz nah. Gott in einer Vollmacht, die nicht vergleichbar ist. Und wenn wir noch so viele Worte versuchen zu benutzen. Gottes Liebe, Gottes unsichtbares Wesen, so schreibt es der Kolosserbrief, wird sichtbar in Jesus. Wenn du wissen willst, bleibend wissen willst, wer Gott ist, dann schau auf Jesus, sei in seiner Nähe und dir wird aufgeschlossen, auch alttestamentliches Wort, weil alles geht auf diese Fokussierung des Retters, des Messias. Des Erwarteten. Sein Reich ist schon gekommen in ihm und sein Reich kommt. Und wir dürfen in dieser Vorfreude unterwegs sein, aber nicht tatenlos, nicht nur abwartend, nicht nur wissend, sondern in Bewegung. Diese Bewegung findet jetzt hier Fortsetzung in Lukas 5. Also sie hörten Gottes Wort, eine große Menschenmenge drängte sich und sie wollten hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen, nämlich Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen. Sie gehörten nicht Jesus. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Das ist eine Vorstufe von der Technik, die wir heute haben. Jesus nutzte in großartiger Weise das, was ihm zur Verfügung stand. Er sah zwei Boote und er konnte Simon gewinnen und die anderen Fischer, dass er dieses Boot nutzen konnte. Er konnte dann von der See, vom Ufer aus zur Gruppe sprechen, sodass doch auch jeder verstehen konnte, was er sagte. Ich finde es großartig, wenn man das Hörgerät, was man eventuell braucht, auch anhat. Ich kenne Besuche bei Leuten, die ein Hörgerät haben und die mir dann zuflüsterten, als wir ganz alleine waren, ich sage nicht, wer das ist, ist weit weg von hier, dass es so ein großes Geschenk ist, dass man nicht mehr so gut hören kann. Ich sage, warum denn? Ja, weil man dann irgendwie so sein Hörgerät abschaltet und dann einfach da sitzt und so ein bisschen guckt und alle freuen sich und man selbst hat die Ruhe. Geistlich übertragen gesprochen, bitte setz deine Hörgeräte in Bereitschaft. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Und du bist Teil dieser Gemeinde, dieser universalen Kirche Jesu Christi. Du bist Teil, wenn du es zulässt. Und Jesus, ich sagte es schon gerade, Vorläufer der Technik, die wir heute haben, hat das gewusst, wie er ein Stück weit Abstand halten muss, sodass dann aber alle hören können, die wollen. Der Wille sollte unserem Gott gehören. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Sie hören gebannt zu und wohl auch die Jünger hören. Simon ist Jesus schon begegnet, so steht es im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium. Er hatte also eine Begegnung schon mit ihm und auch so einen Aufruf von Jesus gehört, komm und folge mir nach, geh in ein neues Zeitfenster. Und nun ist er da und redet und spricht vom Boot aus und dann hört er irgendwann auf. Manche sehnen sich danach, wenn Amen gesagt wird. Manchmal gibt es so Kurven in der Predigt, dass man sagt, ich komme jetzt zum Schluss. Und dann kommt er gar nicht zum Schluss. Ich habe mich als Kind geärgert. Ich habe mich unglaublich geärgert. Ich habe diesen Kinostühlen gesessen, die immer nach hinten geklappt sind. Meine Füßchen waren klein. Ich musste gucken, dass ich die nach hinten geklemme. Das ist mir manchmal passiert. Und dann quietschte das und alle guckten. Und dann saß ich da und sagte, jetzt macht er gleich Schluss. Jetzt sagt er gleich Amen. Schrecklich. Oh, ihr Lieben, das ist hier so nicht gewesen. Die Leute sind spannend, gespannt, gefüllt mit Freude, mit Erwartung, der Retter. Und ihr müsst euch vorstellen, vergegenwärtigt euch, die Situation war, es war Besatzungsmacht in diesem Land. In Israel waren die Römer als Besatzer, man wurde permanent geknechtet. Man wusste nicht, ob man mit seinem Geschäft wirklich ans Ziel kam an diesem Tag oder ob die Hälfte abgenommen worden ist. Es war Korruption, das, was in vielen Ländern jetzt gerade passiert. Und die Hoffnung war, die Verheißung auch von Gott gegeben, gerade auch nach der und in der babylonischen Gefangenschaft, es wird Rettung, es wird etwas Neues geschehen. Ihr werdet zurückgeführt und es wird der Messias kommen. Und in dieser Erwartung sind sie unterwegs. Wann hört diese Knechtschaft auf? Wisst ihr, was es bedeutet, wenn du nur geknechtet wirst? Wenn du hingehst zur Arbeitsplatz und nur geknechtet wirst und der Chef Freude hat, dein Vorgesetzter oder bei der Armee oder im Krankenhaus, der sich freut, dich rund zu machen, fertig zu machen, dazu sind wir nicht geschaffen. Ich auf alle Fälle nicht. Ich kann es nicht. Auf Dauer, da geht es mir in den Magen. Kennt ihr auch, oder? Oder welch schrecklich Bild, wenn du nicht gerne nach Hause kommst. Ich weiß von jemandem, der am liebsten unterwegs ist. Weil wenn er nach Hause kommt, beginnt wieder der Krieg. Sie bleiben, sie hören auf Jesus. Sie sind gespannt, was kommt. Und dann erleben sie eine unglaubliche Veränderung in einem Leben. Sie dürfen sozusagen stellvertretend bei Einzelnen erleben, wie eine neue Zeitrechnung beginnt für sie. Ich lese weiter. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Es ist so, dass wir immer wieder an die Stellen kommen in unserem Leben, in meinem Leben, wo die Erfahrung, die sogenannten Erfahrungen, die ich gemacht habe, das, was ich gelehrt bekommen habe, was ich gelernt habe, dass es ein Fundus ist, aus dem man schöpft. Beruflicherseits wird es auch abgerufen. Auch eine Mutter, die sich auf den Weg gemacht hat, ein Vater, man lernt mit der Zeit, beim ersten Kind ist man noch so und beim zweiten, dritten, vierten, fünften wird es insgesamt lockerer. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in eine Routine kommt, denn jeder Mensch ist ein Original. Jeder Mensch braucht eine andere Zuwendung. Jeder Mensch braucht eine andere Ansprache. Jeder Mensch braucht dieses Bewegtwerden und dieses Bewegtwerden, bringt uns einer, nämlich der Tröster, der Heilige Geist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, so sagt es das Wort Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Das heißt, Gottes Kraft, der Heilige Geist als Person zu dieser Dreieinigkeit gehört, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist in uns wohnend. So ist Gott zu uns gekommen und Christus Jesus zu uns gekommen, wenn wir das glauben. Und es ist eine unglaubliche Dynamik möglich. Nicht aus uns, sondern aus ihm heraus. Und die bringt uns an Grenzen, habe ich gerade schon gesagt. Und wir alle haben ja gerne Grenzen. Dass da, wo unsere Vernunft etwas sagt, wo jemand sagt, irgendwas sagt und ich sage jetzt sei doch mal vernünftig. Manchmal sagt man das zu Kindern. Kennt ihr das? Habt ihr vielleicht auch gehört? Ich habe das immer in der Schule gehört. Olaf, jetzt sei doch mal vernünftig. Was ist es überhaupt, vernünftig sein? Sich an die Regeln halten, die in irgendeiner Weise sozusagen die Regeln sind, die man sich gegeben hat und nach denen man sich zu verhalten hat. So wie wir auch jetzt hier sitzen. Keiner von euch liegt. Warum eigentlich nicht? Macht man nicht, ne? Nicht keiner liegt. Ist auch nicht so, dass jemand unterwegs ist hier und hoch und runter geht, obwohl es möglich sein könnte und dürfte, wenn jemand zum Beispiel so Rückenprobleme hat und er weiß, ich möchte gerne im Gottesdienst sein, aber ich muss mich bewegen, dann sei bitte so gut und beweg dich. Hier wird einer an seiner Ehre gepackt, an seiner beruflichen Ehre. Man ist ja auch stolz auf seinen Beruf, auf seinen Abschluss. Fischer. Fischer sein ist ein harter Beruf. Ich durfte das in Kroatien miterleben. Ich bin einmal wirklich mit einem kleinen Fischerboot rausgefahren mit der Crew. Und ich war danach ein anderer Mensch. Wie da angepackt wurden. Ich habe die Pranken verstanden von denen. Ich habe verstanden, dass einer das Sagen hat auf dem Schiff. Und wie das dann abging. Ich war begeistert. Ich hatte Ehrfurcht vor diesem Beruf. Und ich wusste, was es für ein schwerer Beruf ist. Einschließlich der Netze, die gerissen sind. Einschließlich dessen, was passieren kann. Und dieser Fischer, Simon mit Namen, dieser Fischer kriegt gesagt, nach einer Nacht des Nichtsfangens, und jetzt fährst du raus, da fängt der Glaube an. Da fängt der Glaube an. Nicht da, wo wir Dinge haben, die wir verwalten. Da, wo wir sagen, ja, du hast dies, du hast jenes, ich gebe das, ich gebe den Schraubenschlüssel. Der andere sagt, ich habe die Spritze. Der andere sagt, ich habe das Pflaster. Der andere ist köstlich im Kochen. Wir freuen uns darauf, aufs nächste Kochen, aufs nächste Bistro, aufs nächste Mitbringungsbuffet, nicht Bistro. Aber Glaubensmut, Glaubensschritte unterscheiden sich davon. Oft gehen sie gegen das, was ich bis dahin meinte, für richtig und für falsch zu halten. Glaubensschritte sind Wagnisschritte, sind Wagnis auf offenem Meer, sind Schritte, wo ich eben nicht sagen kann von vornherein, da bin ich mir jetzt aber sicher, sondern nur auf Glauben hin, auf Hoffen hin. Aber die sind nötig. Wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir erleben wollen, dass die Gemeinde sich hier weiter füllt, dass Menschen zum Glauben finden, aber nicht nur diese Gemeinde, sondern es soll ja ansteckend sein für unsere Umgebung, für unsere Häuser, die wir haben, für das, was Gott vorhat, dann braucht es Glaubensschritte. Diese Gemeinde mit den Räumlichkeiten hier Hochstraße 3 würde nicht stehen, wenn nicht Geschwister den Mut gehabt hätten, ohne dass das Geld schon da war, ohne dass alles schon fertig war, wenn sie nicht angefangen hätten zu sagen, wir wollen es. Weil Gott uns das aufs Herz gelegt hat, wir sollen es angehen. Das ist wichtig. Denn das darf nicht vergessen werden. Glauben aus sich selbst heraus kann man wagen, scheitert früher oder später. Aber da, wo Jesus mir begegnet und sagt, du, ich möchte, dass du dich jetzt auf den Weg machst, und zwar so, wie ich es dir jetzt sage. Da kannst du dir sicher sein, dass daraus Segen wird, nicht nur für dich, sondern auch für andere. Segen, der sich manchmal ganz anders zeigt. Hier mit einem großen Fang. Sie erleben einen Riesenfang. Sie erleben einen Riesenfang am Tag. Und sie sind wissend ins Gefühl hinein. Sie sind nämlich erschrocken. So sagt es der Text. Als sie das alles fangen durften, dann erschraken sie. Und Simon sank auf seine Knie und sagte in Vers 8b, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da dürfen wir nicht dran vorbeigehen. In der Begegnung mit dem vollmächtigen, autorisierten Herrn Jesus Christus, mit dem, der alle Macht hat im Himmel und auf der Erde, der mir zeigt, wie großartig er ist, in Wundern und in Beispielen, da eröffnet sich auch das, dass ich meine Unwürdigkeit fühle und auch spüre. Und es uns gut tut, wenn wir wieder lernen, auf die Knie zu gehen vor diesem ewigen, dreieinigen Gott. Wir haben Buß- und Bettag, der kein Feiertag mehr ist diese Woche. Und Buße überhaupt noch in den Mund zu nehmen, ist für viele ein Unding. Es muss doch leicht sein. Freude, natürlich. Aber Buße? Buße, das altdeutsche Wort für bejahen. Ich bejahe im Angesicht Jesu, dass ich eigentlich nicht würdig bin. Und ich sage es für mich, ich bin nicht würdig. Und ich kann auch nur auf die Knie gehen und sagen, Jesus Christus, du kennst mein ganzes Leben. Du kennst die Höhen, du kennst die Tiefen, du kennst die Schrägen. Du weißt alles, ich bin nicht würdig. Und jetzt diese frohe Botschaft, dass Jesus sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will dich zu Menschenfischern machen. Das heißt nicht, dass er über die Sache einfach hinweggeht, sondern er weiß in der Perspektive des Kreuzes, ich werde für dich, ich habe für dich bezahlt. Diese Perspektive sieht er. Und deswegen kann er sagen, komm, werde Menschenfischer. Weil ich alles bezahle, was da dazwischen steht am Kreuz. Deine Schuld ist getilgt, wenn du es im Glauben annimmst. Und ich lade dich ein, zu dieser Truppe zu gehören. Ich bin selbst eingeladen. Das Große zu erwarten, was Gott vorhat, auch hier vor Ort. Und davon bin ich überzeugt, Gott hat Großes vor, wenn wir im Glauben, nachdem wir gehört haben, was Gott sagt, nachdem wir gehört haben, was er will, im Glauben uns unterwegs befinden. Und dann kann ich loslassen. Das ist was Wunderbares. Habt ihr schon mal euren Keller ausgemistet oder euren Dachboden? Oder irgendwelche Sachen, wo gesammelt wurde und dann, ich erlebe das wirklich als Befreiung, wenn man sich dran macht, dass dann irgendwann lichtet sich das alles. Und so darf das in unserem Leben sein. Ich wünsche mir, dass jeder von euch hier heute weggeht und sagt, boah, ich durfte Ballast ablassen, weil ich weiß, der Herr ist für mich gestorben, Christus ist für mich gestorben. Ich lasse die Schuld hier und du bist eingeladen, deine Schuld hier zu lassen und das Kreuz zu legen. Und als Befreiter zu gehen, zu wissen, er sendet mich vielleicht das erste Mal zu anderen Menschen oder neu. Er will uns senden. Sei gesegnet, sei begleitet von unserem Herrn Jesus Christus. Amen.